Schön, dass ihr da seid. Oh, es tut so gut, in so viele Gesichter zu schauen, so viele lächelnde Gesichter, so viele, ja. Es tut einfach gut, Zeit mit euch zusammen zu haben. Und ich freue mich drauf. Aber zu Anfang möchte ich euch einfach mal frohe Ostern wünschen. Oder was mir mehr am Herzen liegt, dieser traditionelle christliche Gruß zu Ostern, wo der eine sagt, der Herr ist auferstanden. Und die anderen antworten, Amen, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Wir feiern Ostern. Vielleicht ist Ostern für dich das großartigste Fest im Jahr, wo Christen zusammenkommen, wo du deinen Glauben, wo du Jesus feiern kannst und sagen kannst, oh, Jesus ist auferstanden, ich weiß es, er ist auferstanden und er lebt. Ich kenne ihn, ich bin mit ihm unterwegs und oh, so toll, dass wir Ostern feiern können, dass wir Auferstehung feiern können, es ist großartig. Vielleicht bist du aber auch hier und denkst, ja, wenn ich ehrlich bin, so viel weiß ich gar nicht über Ostern. Ostern, ich weiß, das hat irgendwas mit ja, dem christlichen Glauben zu tun, ja, mit Jesus. Und ich hoffe, dass die Gedanken, die ich heute mitgebracht habe, sowohl für dich sind, wenn du sagst, ja, ich lebe mit Jesus, ich brenne für ihn, ich bin begeistert von ihm. Oder aber auch, wenn es für dich ist, wenn du sagst, so viel weiß ich eigentlich noch gar nicht. Ich möchte genaueres Wissen, handfestes Wissen. Ostern, wir feiern die Auferstehung. Die Woche zuvor gab es ja so Meilensteine, wo dran gedacht wurde, was die Ereignisse direkt vor Ostern waren. Da gab es letzter Sonntag war Palmsonntag. Da wird dran gedacht, wie Jesus in Jerusalem ankam, wie die Leute ihm zugejubelt haben, begeistert waren und gesagt haben, oh, macht Bahn für den Sohn Davids, für denjenigen, auf den die Prophezeiungen der alten Schriften hingedeutet haben, der kommt. Und die Hoffnung der Leute war weitgehend, jetzt schmeißt er die Römer endlich aus dem Land, beendet die Besatzung Israels. Aber es kam ganz anders. Jesus hat nicht die Gunst der Stunde genutzt, nicht die politische Macht ergriffen, sondern es ging weiter. Er hat im Tempel gelehrt, er hat sich auch zurückgezogen wieder. Er war mit seinen Jüngern am Gründonnerstag, ist traditionell in vielen Gemeinden das Abendmahl zusammen gefeiert wird. Weil das war der Zeitpunkt, wo Jesus sich zurückgezogen hat mit seinen Jüngern und gemeinsam Abendmahl gefeiert haben. Das Passamahl, wo Jesus die traditionellen Worte, die es damals gab, die das Volk daran erinnert haben, dass sie aus Ägypten ausgezogen sind, dass das hat Jesus durchbrochen und eigene Worte geformt und hat darauf hingedeutet, hat gesagt, Leute, liebe Jünger, die ihr mit mir unterwegs seid, Petrus, Johannes, Jakob, wer auch immer mit mir unterwegs ist, ich werde sterben und mein Leib wird für euch gegeben und mein Blut wird für euch vergossen. Das war Donnerstag. Und nach dem Abendmahl ist Jesus mit seinen Jüngern rausgegangen auf den Ölberg, in den Garten Gethsemane. Und dort hat er die Jünger zurückgelassen, ist weitergegangen und hat gebetet, Gott, ich kenne deinen Plan und ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Aber wenn es eine Alternative dazu gibt, dann zeig mir die, dann ja, möchte ich diesen Weg nicht gehen. Aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen, hat Jesus gesagt. Und er war bereit. Und er kam zurück und hat die Jünger schlafen vorgefunden, hat gewusst, jetzt ist die Stunde da. Donnerstagabend, die Donnerstagnacht, die Leute werden kommen und mich verhaften. Die Handlanger der religiösen Elite der damaligen Zeit wird kommen und wird mich verhaften. Und angeführt werden sie von einem meiner engsten Vertrauten, von Judas. Und so kam es. Judas kam, die Leute kamen, Jesus wurde verhaftet, die Jünger, für die Jünger ist eine Welt zusammengebrochen, die sind panisch auseinandergerannt, nichts wie weg. In der Nacht, Donnerstag auf Freitag, in der Nacht wurden schon die ersten Leute zusammengeholt, um die Prozesse vorzubereiten. Und bis am Freitagmorgen so richtig hell wurde, war das Ganze schon ins Rollen gebracht. Man wollte Jesus möglichst schnell verurteilen. Man wollte ihn weghaben. Und so hat man dafür gesorgt. Es gab mehrere Prozesse vor dem Hohen Rat. Es gab Prozesse vor der römischen Gerichtsbarkeit. Und letztendlich wurde erwirkt, dass Jesus gekreuzigt wurde. Und so ist Jesus gekreuzigt worden. Um 15 Uhr habe ich jetzt nicht mehr. Jesus wurde am Freitag dann gekreuzigt und 6 Stunden später ist er dann auch schon gestorben. Und am Ende starb er mit den Worten: Es ist vollbracht. Und wir haben vorhin ein paar Szenen gesehen, wo versucht wurde nachzustellen, wie das wohl damals war, als Jesus gestorben ist. Und Jesus hing am Kreuz. Und es war Freitag. Es war mittlerweile schon Freitag Spätnachmittag, ging auf Abend zu. Und es war klar, Jesus ist tot. Wer kümmert sich darum, dass Jesus vom Kreuz genommen wird? Und ich möchte euch das vorlesen. Nun ging Josef, ich lese aus dem Evangelium nach Johannes, Kapitel 19, ab Vers 38. Nun ging Josef, ein Mann aus Arimathäa, zu Pilatus und bat ihn, den Leichnam Jesu vom Kreuz abnehmen zu dürfen. Josef war ein Jünger Jesu, allerdings nur ein Heimlicher, weil er vor den führenden Juden sich fürchtete. Als er von Pilatus die Erlaubnis erhalten hatte, ging er zum Hinrichtungsplatz und nahm den Leichnam Jesu ab. Vorher hat Pilatus kontrollieren lassen, dass Jesus tatsächlich tot ist. Dem hat nicht nur gereicht die Zusage, ja, der atmet nicht mehr, sondern der hat richtig kontrollieren lassen, dass er tot ist. Den Speer hat ein Soldat in die Seite gerammt. Und er nahm den Leichnam Jesu ab. Auch Nikodemus, der Jesus am Anfang einmal bei Nacht aufgesucht hatte, war gekommen. Er brachte etwa 100 Pfund, eine Mischung von Myrrhe und Aloe mit. Die beiden Männer nahmen den Leichnam Jesu und wickelten ihn unter Beigabe der wohlriechenden Öle in Leinenbinden, wie es der jüdischen Begräbnissitte entspricht. Dort, wo Jesus gekreuzigt worden war, befand sich ein Garten. Und in dem Garten war ein neues Grab, in dem noch niemand gelegt worden war. In dieses Grab legten sie Jesus, weil es ganz in der Nähe war und er dort noch vor dem Ende des Rüsttags bestattet werden konnte. Also man war im Zeitzwang. Man wusste, Jesus musste vor dem Anbrechen des Sabbats beerdigt werden. Und so hat man ihn in dieses Grab gelegt. Ein anderer Augenzeuge berichtet, dass das das private Grab von diesem Josef von Arimathäa war. Und der hat es für sich selber in den Fels hauen lassen. Und er wird in dieses Grab gelegt. Dann vergeht der Sabbat, der Samstag, Jesus ist tot. Man kann sich vorstellen, wie zerbrochen, wie geknickt die Jünger sind. Und auch die Frauen und alle anderen, die mit ihm unterwegs gewesen waren. Der Sabbat vergeht, der Samstag vergeht und es bricht der Sonntag an. Jesus hat gesagt, 3 Tage, dann werde ich auferstehen. Jetzt muss man dazu wissen, die jüdische Zählweise ist ein bisschen anders als die mitteleuropäische Zählweise. Wir zählen, also wenn er Freitag beerdigt wurde, Samstag, Sonntag, dann sind wir bei Tag 2. Die jüdische Zählweise ist, man fängt an dem Tag, wo das Ereignis eintritt. Er wurde beerdigt am Freitag, also Freitag, Samstag, Sonntag. Und so kommen sie am Sonntag, passiert am Sonntag das, was ich jetzt gleich vorlese. Aber der Sonntag war nach jüdischer Zählweise auch dann der erste Tag in der Woche. Und so steht dann hier im Kapitel 20, am ersten Tag der neuen Woche, also Sonntagmorgens, früh morgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Wir haben das vorhin in dem Film gesehen. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Und das war ein Stein, ich sag's euch. Das war nicht so ein Steinchen. In dem Film wird es ein bisschen locker dargestellt, dass 2 Leute den Stein vor dem Grab rollen. Ich habe gelesen, 2 Ingenieure haben sich mal zusammengetan, haben das Volumen, der Eingang ist 1,30 Meter hoch, also man muss sich bücken, um reinzukommen. Und dann haben sie ausgerechnet, wie groß dieser Stein gewesen sein muss, um so einen 1,30 Meter Durchgang zu verschließen. Und auch von der Dicke her, und haben das Volumen ausgerechnet und dann hochgerechnet. Dieser Stein hat ein Gewicht von 1,5 Tonnen, mindestens, eher 2 Tonnen. Also ein Kleinwagen, wie schwer ist ein Kleinwagen? Ein Golf? Also... Also dieser Stein war schwerer. Und jetzt kommt diese Frau dahin, diese Maria aus Magdala, kommt zum Grab und sie sah, dass der Stein, mit dem das Grab verschlossen wurde, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu den Jüngern, den Jesus besonders lieb gehabt hatte, und berichtete ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Ihr war klar, also irgendjemand muss da diesen Jesus geholt haben. Diesen Stein kriegt man nicht einfach so weg. Sofort machte sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg und gingen zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erster. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen. 1,30 Meter, ja? Er muss sich vorbeugen, runtertucken, um hineinzuschauen. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen und sah die Leinenbinden daliegen. Aber er ging nicht hinein. Also das Grabtuch liegt da, die Grabtücher liegen da. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden daliegen und sah auch das Tuch, das man dem Toten um den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei dem Bindner. Es lag nicht bei dem Bindner, an einer anderen Stelle. Daneben lag es. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah das alles. Und er glaubte. Manche, die sich versuchen, das bildlich vorzustellen, ich weiß nicht, was ihr für ein Bild von diesen Tüchern, von diesen Binden gehabt habt. Ich hab mir früher immer vorgestellt, die liegen schön sauber zusammengelegt da auf dieser Steinplatte, bis mir klar geworden ist, die liegen irgendwie besonders, weil Johannes betritt jetzt auch diesen Raum, sieht diese Binden und glaubt. Und glaubt daran, dass da etwas Besonderes passiert ist. Zusammenlegen kann Tücher, kann Binden jeder. Warum ist es so wichtig, wie diese Tücher liegen? Habt ihr schon mal einen Kokon von einer Raupe gesehen, wo ein Schmetterling ausgeschlüpft ist zum Beispiel? Da ist dann ein Loch oben drin, aber das Teil, hat fast noch die Form. Es hat noch die Form wie die Raupe, als sie drin war. Und ähnlich sehen diese Tücher aus. Nur, dass da kein Loch drin ist, wo man hätte den Leichnam rausziehen können. Sondern das, die liegen noch so da. Und er glaubte. Nach der Schrift stand ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Aber das verstanden sie damals noch nicht. Die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Plötzlich erscheinen ihr zwei Engel. Den einen am Kopfende, den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau? Fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau? Fragte er sie. Wen suchst du? Und Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief, Rabuni, das bedeutet Meister. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sage ihnen, dass ich zu ihnen zurückkehre. Dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündigte sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst, also Sonntagabend, die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte. Die Türen waren verschlossen. Er kommt durch die verschlossenen Türen und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Warum zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite? Er war ja gekreuzigt worden. Und er zeigt, das sind tatsächlich diese Löcher im Körper. Und sie wurden froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt auch euch. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr sie nicht vergebt, den sind sie nicht vergeben. Thomas, auch Didymus genannt, einer der zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meine Finger auf die durchbohrte Stelle und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. So sind Menschen. Ich muss das mit eigenen Augen sehen. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Und mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas. Leg deinen Finger auf diese Stelle hier. Sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her, leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. So ist Jesus. Er lässt sich drauf ein. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Jesus ist auferstandener. Die großartigste Botschaft, die es gibt. Ich habe jetzt noch mal so erzählt, was im Johannesevangelium steht, in diesem Zeugenbericht über die Auferstehung. Paulus sagt im Epheserbrief, Leute, das ist nicht nur eine Geschichte aus längst vergangenen Tagen, sondern das hat etwas mit unserem Leben, mit dem Hier und Jetzt zu tun, sagt Paulus. Ich lese euch mal aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, ab Vers 17, wo Paulus schreibt, ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Ich bete darum, dass ihr Gott immer besser kennenlernt. Und er sagt weiter, er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat. Was für eine Hoffnung hat Gott euch denn gegeben, ihr, die euch Christen nennt? Als er euch berief, was für ein reiches, wunderbares Erbe hält er für uns bereit. Wir, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft hat er unter den Glaubenden und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns den Glaubenden am Werk ist. Paulus sagt, Gott ist mit einer Kraft unter uns, die wir auf ihn vertrauen, ist er am Werk. Er handelt unter uns. Er tut etwas. Er verändert uns. Er lässt uns nicht so, wie wir sind. Er nimmt uns so an, wie wir sind, aber er lässt uns nicht so, wie wir sind. Er sagt, hey, diese Probleme, die du mit dir selber vielleicht hast, dass du dich nicht selber annehmen kannst, dass du Schwierigkeiten hast, deinem Vater, deiner Mutter zu vergeben oder mit was du dich auch immer rumplagst. Ich bin unter euch am Werk. Ich verändere euch. Er ist mit einer überwältigend großen Kraft unterwegs. Und jetzt sagt er, es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Mit derselben Kraft, mit der er Jesus aus dem Tod geholt hat, will Jesus in deinem Leben handeln. Jetzt stell dir mal vor, eine Kraft, die stark genug ist, jemanden aus dem Tod zu holen, die ein Grab öffnet. Jesus, bevor er selber starb, gekreuzigt wurde, und hat er diese Macht schon mal erwiesen. Er hat sich vor die Grabhöhle, in der man Lazarus reingelegt hat. Lazarus war ein Freund von Jesus und der war gestorben und der lag schon ein paar Tage da drin. Der hat schon angefangen zu verrotten. Das stank schon, wenn man in diese Höhle kam. Und Jesus hat gesagt, komm, mach das Grab auf. Dieser riesige Stein, da 1,5 Tonnen, ja, wurde von mehreren Männern weggewälzt. Und Jesus ruft in dieses Grab hinein, Lazarus, komm heraus. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Jemand, der angefangen hat zu vergammeln, jemand, der beim Verwesen war, jemand, der schon so tot ist, dass der Körper anfängt zu verfaulen, den kann man nicht sagen, komm heraus. Es sei denn, da steckt eine wirkliche große Kraft dahinter. Eine Kraft, die alles Menschliche übersteigt. Und mit dieser Kraft, mit dieser Auferstehungskraft, hat Gott Jesus aus den Toten geholt. Jesus, der Tod konnte Jesus nicht festhalten. Der Tod ist nicht stark genug. Wir könnten sagen, der Tod ist eigentlich das Stärkste, was wir in dieser Welt haben. Keiner kann sich dieser Macht des Todes entziehen. Aber die Macht Gottes ist stärker als die Macht des Todes. Die himmlische Macht ist stärker als die stärkste Macht, die es hier auf dieser Welt gibt, nämlich die Macht des Todes. Und der Tod konnte Jesus nicht festhalten. Und am dritten Tag, sonntags morgens, ist Jesus auferstanden. Und das Spannende ist, dieser Stein, der wurde nicht einfach weggewälzt. Da waren nicht zwei Engel, die da super stark waren und haben den Stein weggedreht, sondern die Wörter, die im Griechischen da verwendet werden, heißen, der Stein lag abseits vom Grab. Das Ding hat es regelrecht weggehauen. eine Kraft, eine Macht, die diesen Stein tatsächlich wegkatapultiert. Jesus ist auferstanden. Das ist das Großartigste und doch Unglaublichste, was man erzählen kann. Wenn man jemandem erzählt, da ist jemand von den Toten zurückgekehrt, gibt es viele Menschen, die ein Problem damit haben. Die sagen, ich kann gar nicht daran glauben. Ich möchte ja vielleicht an eure christlichen Sache glauben. Ich möchte ja, dass Gott auch mein Leben in Ordnung bringen kann. Aber ich habe irgendwie ein Problem damit, dass Jesus auferstanden sein soll. Und ich glaube, wer sich wirklich mit der Auferstehung beschäftigt, der kann zu ganz interessanten Ergebnissen kommen. Ein Professor, und zwar ein Fachmann für römische Geschichte, Thomas Arnold, er war lange Zeit Rektor, Autor einer dreibändigen Geschichte Roms, Lehrstuhlinhaber an der Oxforder Universität. Und er hat geschrieben, ich bin seit vielen Jahren gewohnt, die Geschichte früherer Zeiten zu studieren und die Berichte derer zu untersuchen und zu bewerten, die darüber geschrieben haben. Und ich kenne keine Tatsache in der Geschichte der Menschheit, die bei fairer Untersuchung durch bessere und vollständigere Belege aller Art bewiesen sind, als das große Zeichen, das Gott uns durch die Auferstehung gegeben hat. Er sagt, hey Leute, ich bin Historiker, ich kenne mich aus mit, wie man geschichtliche Dokumente bewertet. Und wir haben kein anderes historisches Ereignis, das so gut dokumentiert ist, wie die Auferstehung. Ich weiß, dass in Deutschland man überall hört, egal im Religionsunterricht oder bei genug Fernsehdebatten oder so, dass das mit der Auferstehung, das ist so fragwürdig und es gibt ja keine historischen Beweise. Die Leute haben sich noch nie wirklich mit den Fakten auseinandergesetzt. Menschen, die das wirklich gemacht haben, kommen immer wieder zu dem Schluss, das ist dermaßen gut dokumentiert. C.S. Lewis, ein sehr bekannter Autor, der hat gesagt, ich habe gemerkt, dass es diesen Gott irgendwo gibt, aber ich wollte ihn nicht wahrhaben. Und so habe ich mich mit den Fakten auseinandergesetzt. Und je mehr ich mich mit den Fakten der Auferstehung auseinandergesetzt habe, desto mehr musste ich eingestehen, das Ganze scheint zu stimmen. Jetzt, wenn wir von Fakten reden, müssen wir natürlich sagen, wir reden hier nicht von naturwissenschaftlichen Beweisführung. Da könnt ihr jetzt schon sagen, ha, ich wusste es. Naturwissenschaftliche Beweisführung greift hier nicht. Eine Beweisführung an der Stelle läuft in der Naturwissenschaft läuft ja so, ich hab einen Vorgang und kann den unter kontrollierten Laborbedingungen jederzeit wiederholen. Ich lasse das Mikro jetzt nicht fallen. Aber dass das Mikro, wenn ich es loslassen würde, fallen würde, das kann ich jederzeit wiederholen. Ich kann es naturwissenschaftlich beweisen, dass das Gesetz der Gravitation gilt. Und das Feld. Das ist naturwissenschaftliche Beweisführung, ganz, ganz vereinfacht. Mit der kommen wir historisch nicht weiter. Aber das ist nicht nur bei der Auferstehung so, das ist in allen Fällen so, wenn es um historische Geschichten geht. Dass Cäsar in Rom regiert hat, das kann man nicht naturwissenschaftlich beweisen. Das muss man historisch beweisen. Und diese Beweisführung, die Historiker benutzen, ist auch sehr angelehnt an die Beweisführung, die die Gerichte benutzen. Das heißt, man nimmt Dokumente, Zeugenaussagen der damaligen Zeit, untersucht die auf die Glaubwürdigkeit. Wie glaubwürdig sind diese Dokumente? Und so kann man das überprüfen. Der Engländer John Singleton Copley, er war einer der größten Juristen der britischen Geschichte. Er war Kronanwalt der britischen Regierung, dreimal Großkanzler von England, Großhofmeister an der Universität von Cambridge. Also dieser Richter, der hat private Notizen gemacht. Und als er verstorben war, hat man in seinen persönlichen Unterlagen gefunden, dass er geschrieben hat: Ich weiß sehr gut, was ein Beweis ist. Klar, als Richter. Ich weiß sehr gut, was ein Beweis ist. Und ich versichere Ihnen, eine solche Beweisführung wie die für die Auferstehung ist noch niemals zusammengebrochen. Wenn eine Beweisführung, eine historische Beweisführung, die so glaubhaft geführt wird, wie die, wie für die Auferstehung, so eine Beweisführung ist noch nie zusammengebrochen. Es wäre jetzt spannend, mit euch einzusteigen, zu schauen, die Dokumente, die es gibt, die Fragmente, die es gibt. Ein kleiner Impuls mal in die Richtung. Es gibt, um auf historische Grundlagen zu bauen, greift man auf Manuskripte zurück. Und es waren, ich will euch die Zahlen nennen. Genau den Zettel habe ich jetzt nicht hier. Schade. Okay. Es waren in den 70er Jahren 16.000 Manuskripte, die für die Beurteilung, ob das historisch mit dem Abschreiben alles so gut funktioniert hat und so da. Mittlerweile sind es über 30.000 Manuskripte, die inzwischen vorliegen, wo man feststellt, dass mit dem Abschreiben von einer Urschrift, einmal wurde das ja aufgeschrieben, das Ganze, und dann hat es jemand abgeschrieben. Und wir kennen das, das ist ein Vorgang ja, wenn ich Sachen abschreibe, dann zum Leidwesen meiner Frau und anderen sind da immer genügend Abschreibfehler drin. Wenn biblische Texte abgeschrieben wurden, wurden die so gewissenhaft abgeschrieben, dass kein Fehler akzeptiert wurde. Und wie kann man das wissen? Und zwar vergleicht man verschiedene Manuskripte miteinander, verschiedene Abschriften, und stellt fest, wie identisch die sind. Und je mehr Abschriften, je mehr Manuskripte man hat, desto mehr stellt man fest, dass die ganze Abschreiberei funktioniert hat. Aber das ist nur ein Indiz. Ich merke jetzt gerade, wie mir die Zeit abhanden kommt. Letztendlich geht es mir darum, dass Jesus auferstanden ist, ist nicht einfach ein Fakt, nicht einfach eine Fabel, nicht einfach eine Erfindung der kirchlichen Tradition, sondern dass Jesus auferstanden ist, lässt sich historisch in der historischen Beweisführung belegen. Und dann kann man natürlich hergehen und sagen, ja, die historische Beweisführung mag es zeigen, dass die Berichte der Auferstehung wahr sind. Aber ich habe noch nie gesehen, dass jemand auferstanden ist von den Toten. Also, weil ich das noch nie gesehen habe, kann ich mir das nicht vorstellen. Und mir geht es darum, letztendlich mit diesen ganzen Argumenten kann man jemandem zeigen, es ist logisch, diese Auferstehung, es ist historisch belegt, aber die Frage ist, was machst du jetzt damit? Die Frage ist, was machst du mit der Aussage, Jesus ist auferstanden? Du kannst natürlich sagen, das Ganze berührt mich nicht. Aber du kannst auch sagen, wenn das wahr ist, dass Jesus auferstanden ist von den Toten, dann muss er ja rein logisch heute noch leben. Jemand, kennt ihr den Film Highlander? In dem Film Highlander, da gibt es Leute, die so unsterblich sind. Jemand, der nicht stirbt, der lebt, wenn er nicht gerade vom Schwert des Highlanders getötet wird, dann ewig. Und also, wenn Jesus auferstanden ist, wenn der Tod ihn nicht festhalten konnte, dann lebt, dann müsste Jesus heute noch leben. Und dass Jesus heute noch lebt, dafür gibt es Möglichkeiten, das herauszufinden. Und wisst ihr, was die beste Möglichkeit ist, das herauszufinden? Nämlich zu sagen, Jesus, ich habe gehört, dass du angeblich leben sollst. Ich kenne dich nicht. Jesus, und wenn du wirklich lebst, hast du sicher Mittel und Möglichkeiten, mir zu begegnen. Jesus, und ich bete darum, dass du mir begegnest. Wenn du wirklich lebst, wenn du wirklich den Tod überwunden hast, wenn du eine Kraft hast, die stärker ist als alle Kräfte dieser Welt, wenn es stimmt, was die Bibel sagt, dass du das aus Liebe zu uns alles tust, Herr, dann möchte ich, Jesus, dann möchte ich mit dich kennenlernen, dann möchte ich mit dir Kontakt haben. Und probier es aus. Sag, Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte wirklich herausfinden, ob das stimmt. Und das Spannende ist, dass es viele, viele Menschen ausprobiert haben und die dir sagen können, es stimmt. Aber solange du es nicht selber ausprobierst, wird das alles Theorie bleiben. Einer der wichtigsten Indizien, dass das Ganze wahr ist, ist, dass Jesus Leben verändert hat. Da könnte ich jetzt meine Geschichte anführen, dass Jesus mein Leben tatsächlich verändert hat. Als 14-Jähriger war ich das, was man in der Soziologie als Mitläufer bezeichnet. Ich habe mich allem angeschlossen und dann bin ich der Botschaft von Jesus begegnet und ich habe Veränderung erfahren. Ich habe erfahren, was es heißt, dass Jesus mich liebt. Ich habe erfahren, was es heißt, dass Jesus mir meine Schuld vergibt. Und so gibt es Menschen und ich möchte jetzt gerne Menschen hier nach vorne einladen, die bereit sind zu erzählen, ja, ich habe Veränderung durch diesen Auferstandenen erlebt. Und jetzt, dass jetzt Menschen nach vorne kommen, die davon erzählen, dass ihr euch davon inspirieren lasst, zu sagen, das, was der oder die erlebt haben, das kann ich auch erleben. Durch Jesus, den Auferstandenen.